funktionieren, was gestalten. Manchmal schielen wir, urteilen wir oder verurteilen wir. Selbstverständlich kommen wir selber dabei nicht gut weg. Unser Gleichnis handelt genau vom sich ständig ein bisschen besser fühlen als die andere oder als der andere. Und es will uns einen Spiegel vorhalten, am Beispiel der beiden Brüder. Und die wichtigste Lektion scheint mir, uns zu lehren, wie Gott der Vater ist. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat und nicht fahren lässt das Werk seiner Hände. Wir feiern diese Stunde im Namen von diesem Gott und Vater, im Namen von seinem Sohn Jesus Christus und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Wir stimmen ein ins Lied 618, die Strophen 1 bis 3.
Ich lade ein zum Gebet und bitte, wer kann, aufzustehen und auch stehen bleiben beim folgenden Lied. Ich bete. Treuer Gott, als Gemeinde kommen wir zusammen, um dich zu loben und preisen. Wir feiern Gemeinschaft untereinander und die Beziehung, welche wir haben von dir. Du bist unsere Mutter und unser Vater. Du hast uns Begabungen gegeben, manchmal auch Lasten, und du hast uns Freiheit gegeben. Lass uns gut umgehen mit Freiheit, mit Lasten und mit Begabungen. So können wir alle zusammen Sonntag feiern, immer in deiner Hand. Dafür danken wir und preisen dich. Amen. Ja, ist gut.
Thank you. Esther Rüthimann hat einen kurzen Text ausgelesen oder gewählt, wo sie sagt, passe gut zur Predigt und sie hätte ihn gern. Und ich habe ihn auch gern, Esther. Ist eine kurze Lesung von oder ein Vers von Christa Weiss. Du lässt in deiner Liebe uns gewähren. Dein Name ist unendliche Geduld. Und wir sind frei, zu hoffen und zu glauben, und wir sind frei zu Trotz und Widerstand. Gott schenkt Freiheit. Seine größte Gabe gibt er seinen Kindern. Das Lied, das wir jetzt singen, ist in meiner Generation sicher bekannt, Gras und Ufer. Aber es heisst natürlich nicht ganz so. Es heisst, Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer. Ernst lachen. Das ist, ja, ich mag mich erinnern, das Lied hat man früher viel gesungen, heute nicht mehr so. Aber ich glaube, ihr könnt das noch. In der Kürze liegt die Würze. Ich lese aus Psalm 1 und aus Psalm 3. Glücklich ist, wer nicht dem Rat gottloser Menschen folgt, wer nicht mit Sündern auf einer Seite steht, wer nicht mit solchen Leuten zusammensitzt, die über alles Heilige herziehen, sondern wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt, Tag und Nacht. Er bestraft uns nicht, wie wir es verdienen. Unsere Sünden und Verfehlungen zahlt er uns nicht heim. Denn so hoch wie der Himmel ist über der Erde, so groß ist seine Liebe zu allen, die Ehrfurcht vor ihm haben. So fern wie der Osten vom Westen liegt, so weit wirft Gott unsere Schuld von uns. Wir singen das Fokuslied Leben aus der Quelle.
Ich lese die Geschichte, die euch allen bekannt ist. Der verlorene Sohn oder die zwei Söhne. Beim Vorbereiten ist eine neue oder eine aktuelle Übersetzung von Hoffnung für alle. Beim Vorbereiten habe ich gesehen, dass irgendetwas mit dem Text nicht stimmt. Habe ich gemerkt, dass meine Hoffnung für alle 20 Jahre alt ist. Und habe ich nicht erwartet, auch Hoffnung für alle ist verschieden übersetzt worden. Also es gibt mindestens zwei Versionen davon. Um sicher zu sein, habe ich dann den Text von den Folien genommen. Aus Lukas 15. Jesus erzählte weiter, ein Mann hatte zwei Söhne. Eines Tages sagte der Jüngere zu ihm, Vater, ich will jetzt schon meinen Anteil am Erbe haben. Da teilte der Vater seinen Besitz unter die beiden auf. Nur wenige Tage später machte der jüngere Sohn seinen Anteil zu Geld, verließ seinen Vater und reiste ins Ausland. Dort leistete er sich, was immer er wollte. Er verschleuderte sein Geld, bis er schließlich nichts mehr besaß. Da brach in jenem Land eine große Hungersnot aus. Es ging dem Sohn immer schlechter. In seiner Verzweiflung bettelte er so lange bei einem Bauern, bis der ihn zum Schweinehüten auf die Felder schickte. Oft quälte ihn der Hunger so sehr, dass er sogar über das Schweinefutter froh gewesen wäre. Aber nicht einmal davon erhielt er etwas. Da kam er zur Besinnung. Bei meinem Vater hat jeder Arbeiter mehr als genug zu essen. Und ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater gehen und ihm sagen, Vater, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht mehr wert. Lass mich bitte als Arbeiter bei dir bleiben. Er machte sich auf den Weg und ging zurück zu seinem Vater. Der erkannte ihn schon von Weitem. Voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Vater, sagte der Sohn, ich bin schuldig geworden an Gott und an dir. Sieh mich nicht länger als deinen Sohn an. Ich bin es nicht wert. Sein Vater aber befahl den Knechten, beeilt euch, holt das schönste Gewand im Haus und legt es meinem Sohn um. Steckt ihm einen Ring an den Finger und bringt Schuhe für ihn. Schlachtet das Mastkalb. Wir wollen essen und feiern. Denn mein Sohn war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden. Und sie begannen ein fröhliches Fest. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm, und dein Vater freut sich sehr, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachen lassen und jetzt feiern sie ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freu dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich mich für dich abgerackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu, mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.
Wir hören Predigt von Esther Rüttimann. Danke, dass du den Dienst übernommen hast. Die Ferientage sind ein bisschen speziell und manchmal kommt es mir vor, als wenn die Senioren etwas machen für die Senioren, die zuhören. Aber ich weiss, es hat auch noch Jüngere da und denkt daran, auch ihr werdet mal Senioren.
Jesus war ein begnadeter Geschichtenerzähler. Tauchen wir zusammen mit seinen Zuhörern in diese Geschichte ein. Als wäre es kein Gleichnis, sondern Realität. Denn Gleichnisse handeln von der Realität. Nebst den Jüngern waren unter der Zuhörerschaft Jesu auch Pharisäer, die Tradition, Moral und Treue hielten und sich maßlos über diesen neuen Prediger ärgerten, weil er sich auch den Sündern der Gesellschaft zuwandte. Sie repräsentieren den älteren Sohn in unserem Gleichnis. Es hörten immer auch sogenannte Gottlose zu, wenn Jesus sprach. Darunter waren zum Beispiel die Zolleinnehmer, die sich ohne Skrupel bereicherten und sich all das leisteten, was sie wollten. Sie fühlten sich von Jesus in eigentümlicher Weise angezogen. Sie repräsentieren den jüngeren Sohn in unserem Gleichnis. Mit dieser Geschichte will Jesus alle auffordern, ihre Haltung zu überdenken. Und er will uns in die alles menschliche Denken übersteigende Liebe Gottes begreiflich machen. Bevor ich auf dieses Familiendrama eingehe, beleuchte ich mit ein paar Worten zuerst die Charaktere der drei Protagonisten, den Vater, den jüngeren Sohn und den älteren Sohn. Der Vater ist ein Bild für Gott in seiner allumfassenden Liebe und seiner Souveränität, die unser menschliches Denken absolut übersteigt. Er ist der liebende und gütige Vater, der seinen Kindern Freiheit gibt. Der Vater, der loslässt und sich doch nach seinen Kindern sehnt. Der großzügige Vater, hören wir mit den Ohren der damaligen Zuhörerschaft, um das verlangte Erbe zu teilen, hieß das in der damaligen Gesellschaft nämlich, dass er vermutlich circa ein Drittel seines Landes verkaufen musste, um das Erbe für den jüngeren Sohn flüssig zu machen. Somit gab er ihm auch den Ertrag ab, von dem der Vater bis zu seinem Tod hätte leben müssen. Das war eine undenkbare Tat. Statt den Sohn mit Schimpf und Schande wegen der Erbforderung wegzujagen, reißt der Vater sein Leben in Stücke, aus Liebe zu seinem Sohn. Er ist auch der wartende Vater, der die Hoffnung nie aufgibt. Sein ganzes Verhalten ist Liebe. Er erträgt alles, er glaubt alles, er hofft alles, er duldet alles. Er ist auch der Vater, der sich übersprudelnd freuen und feiern kann. Und der Vater, der niemanden vergisst, auch nicht den draußen stehenden Sohn. Er ist ein Vater, der völlig verzeiht und nicht mehr an das Vergangene denkt. Der jüngere Sohn repräsentiert den Menschen, der eigene Wege geht, nicht nach der Meinung anderer fragt und am Ende einsieht, dass er kapitulieren muss. Er kehrt um und will ein neues Leben mit Gott beginnen. Es heißt, er zog fort in ein fernes Land. Damals bedeutete das ein Bruch mit der Tradition, in der er erzogen und aufgewachsen war. Sein Weggang wurde eventuell als hartherzige Ablehnung des Elternhauses und der Gesellschaft verstanden. Es war schlicht ungehörig und empörend, dass er sein Erbe vorzeitig verlangte. Sowas tat niemand, ja, es kam einem Todesurteil über den Vater gleich. Solange dieser lebte, war das Erbe kein Thema, schlicht und einfach unantastbar. Dieser Sohn war total egoistisch. Er wählte ohne Skrupel seine Freiheit. Erst in der Not erinnert er sich an sein Vaterhaus. Da kommt vielleicht seine Erziehung zum Vorschein. Einfach zurückgehen geht nicht. Entschuldigen und sich, wenn überhaupt, ganz demütig unten einordnen, das wäre vielleicht eine Option. Eigentlich macht er eine klare Bekehrung durch. Selbsterkenntnis, Reue, klarer Entschluss zur Umkehr zum Vater, ohne Beschönigung, dass er gescheitert ist. Schauen wir uns noch den älteren Sohn an. Er repräsentiert den Menschen, der brav den Weg geht, der von ihm erwartet wird. Er fühlt sich dabei gut und gerecht, ja, er strotzt vor Selbstgerechtigkeit und hat kein Bewusstsein, dass auch er in seiner Haltung verloren ist. Er sieht sich als höchst pflichtbewusst, fleißig, aufopfernd, perfekt, der ständig Gebende, der Fehlerlose, der Gute, der Gerechte, ja, der, der eine Belohnung zugute hätte. Aber er ist im Grunde eifersüchtig, findet das Vorgehen des Vaters maßlos ungerecht. Er ist verärgert über den Bruder, der tut und lässt, was ihm passt, der die Frechheit hatte, den Vater auszunehmen, der sich all das erlaubt, was er vielleicht tief im Herzen auch einmal möchte, ein ausschweifendes Leben führen ohne schlechtes Gewissen. Aber seine Wohlanständigkeit steht ihm im Weg. Er ist ohne Einsicht für seine Verlorenheit. Ihm fehlt sowohl die Liebe zum Vater wie auch zum Bruder. Ich habe nun den Vater und die beiden Söhne, die ja übrigens wirklich auch für Töchter stehen können, in ihrer Art und Denkweise mit knappen Worten etwas skizziert. Jesus stellt anhand der beiden Brüder zwei grundlegende Wege dar, wie Menschen Glück und Erfüllung finden. Oder besser gesagt suchen. Der eine Typus wählt den Weg der Selbsterkenntnis. Der andere Typus wählt den Weg der moralischen Anpassung. Jeder der beiden Wege ist wie eine Linse oder Denkweise, die die ganze Sicht des Lebens einfärbt und das Verständnis aller Dinge prägt. Jeder dieser beiden Wege dient dazu, für sich persönlich Sinn und Bestätigung zu finden. Mit den Fragen dieser Welt klarzukommen und Recht von Unrecht zu unterscheiden. Der jüngere Bruder repräsentiert den Selbstentdecker, der sich selbst verwirklicht. Heute ist dieser Typ Mensch übrigens wohl viel weiter verbreitet als damals zur Zeit Jesu, wo man noch stark in den Traditionen lebte. Unsere westliche Gesellschaft ist zwischen diesen beiden, Polen gespalten. Kritisiert man den einen Weg, wird man unweigerlich in die Schublade des anderen Weges gesteckt. Die moralisch Angepassten sagen, die Leute, die nur an sich selber denken, sind das große Problem dieser Welt. Wir, die moralisch Rechtschaffenen, sind die Lösung. Die Selbstentdecker hingegen sagen, diese Frömmler und Weltverbesserer behaupten, die Wahrheit gepachtet zu haben. Deshalb sind sie das große Problem dieser Welt. Wir, die Fortschrittlichen, sind die Lösung. Jede Seite schiebt den schwarzen Peter der anderen Seite zu und niemand merkt, dass wir allesamt ein Problem haben. Ob du dich jetzt eher dem einen oder anderen Typus zuordnest, spielt eigentlich keine Rolle. Denn das Gleichnis zeigt uns, dass beide Einstellungen schlussendlich vor dem himmlischen Vater nicht bestehen können. Die einzige Alternative, aus diesem Schlamassel rauszukommen, ist Demut. Das heißt die Einsicht, dass man sowohl als älterer Sohn als auch als jüngerer Sohn die Erlösung braucht und zum Vaterherz zurückkehren muss. Am Anfang der Geschichte ist der Vater der Schweigende, der dem Sohn gibt, was er von ihm verlangt. Wir lesen nichts von Ermahnungen, die er ihm auf den Weg mitgegeben hätte. Er lässt seinem Sohn die Freiheit. Er lässt ihn ziehen. Auch uns gibt Gott alle Freiheit, unser Leben so zu gestalten, wie wir möchten. Merkwürdig ist einfach, dass der Mensch meist erst nach Gott fragt, wenn er in Not ist. So ging es dem jüngeren Sohn. Durch Bitten und Betteln bekam er den Job eines Schweinehirten. Für einen Juden war das die allerunwürdigste Arbeit, die man sich denken konnte. Nicht einmal vom Schweinefutter durfte er sich nehmen. Tiefer sinken geht gar nicht mehr. Es ging ihm im wahrsten Sinne des Wortes sauschlecht. Die Sehnsucht und das Heimweh nach dem Vaterhaus lassen ihn einen Entschluss fassen. Ich will heim. Es tut mir leid, dass ich das Vermögen des Vaters verprasst habe. Ich will mich unterordnen, entschuldigen, Hauptsache zurück zum Vater. Und er legt sich genau zurecht, was er sagen will. Dieser Sohn hat erfasst, dass man immer heimkehren kann zum himmlischen Vater. Und dann erfährt er in der Nähe des Elternhauses, dass der Vater schon lange auf ihn gewartet hat, dass dessen Liebe zu ihm nie erloschen ist. Ja, dieser eilt ihm sogar entgegen. Ein echter Patriarch der damaligen Zeit wäre dem Sohn sicher nicht entgegengeeilt. Er hätte bestenfalls würdevoll an der Türe gewartet und erst mal zugehört, was der arme Sünder zu sagen hat. Und welch eine Rollenverteilung! Nicht der heimkehrende Sohn fällt dem Vater um den Hals in seinem Elend. Nein, der Vater ist der Aktive, der Liebende, der herzliches Erbarmen mit seinem inzwischen randständigen, verdreckten Sohn hat, der sich in zerschlissenen, stinkenden Kleidern daherschleppt. Er küsst ihn, als wäre das Verhältnis nie getrübt gewesen. Welch ein Jammer, wenn wir bedenken, wie er mit wehenden Fahnen von dannen zog und nun so elendiglich heimkehrt. Dieser wortlose Liebeempfang vom Vater ist einfach zu viel der Güte und Freundlichkeit. All das, was der Sohn sagen wollte, dass er nur noch Tagelöhner sein wolle, kann er gar nicht mehr aussprechen. Der väterliche Empfang ist zu überwältigend. Merken wir uns, in dieser Szene sah der Vater das ehrliche Herz seines Kindes, das um Vergebung bitten wollte. Und er ließ ihn kaum ausreden. Er ließ ihm sofort ein vornehmes Gewand geben, weg mit der Bettlerkleidung. Und ließ ihm einen Ring an den Finger geben und Schuhe an die Füße. In einer Auslegung habe ich gelesen, was diese äußeren Wohltaten geistlich bedeuten könnten. Es sei ein dreifacher Beweis für die Wiedereinsetzung in den Stand des Kindes Gottes. Der Ausleger sieht in dem Kleid die Gerechtigkeit Gottes, im Ring das Siegel des Heiligen Geistes und in den Schuhen die Fähigkeit, auf Gottes Wegen zu gehen. Und das gemästete Kalb, das nun aufgetischt wird, soll werden soll, ist ein Zeichen dafür, dass es etwas Riesengroßes zu feiern gibt. Mich beeindrucken an dieser Szene das Heimweh und die Sehnsucht nach dem Vater. Genau auf diese Haltung wartet Gott auch bei dir und mir. Er möge uns allen immer wieder Selbsterkenntnis schenken, damit wir bereit werden, ihn um Vergebung zu bitten. Er wartet schon an der Tür auf uns. Bei uns daheim hängt dieses Bild von Rudolf Mierer. Es ist das Rote. Mit dem Titel Erkenne dich selbst. Ist es nicht? Muss ich es am Ende noch beschreiben? Hast du es? Ja. Ganz klein sieht man unten im Bild geschrieben, erkenne dich selbst. Und ich merke, dass diese Selbsterkenntnis gar nicht so einfach ist. Oft sehen andere viel besser, wer ich eigentlich bin. Wir lassen es nachher stehen. Es geht um Erkenne dich selbst. Falls wir uns eher nicht mit dem jüngeren Bruder identifizieren können, so vielleicht mit dem älteren. Hören wir nochmals gut hin. Dieser kommt müde und abgearbeitet vom Feld nach Hause und ist überrascht, als er Musik, Tanz und Feststimmung hört. Er weiß doch sonst alles, was auf dem Gut läuft. Natürlich wird er sofort skeptisch. Was ist da los? Warum wurde er nicht informiert? Er fragt den nächstbesten Diener. Dieser sagt ihm, dein Bruder ist heimgekommen und dein Vater hat das gemästete Kalb geschlachtet, weil er so glücklich ist, dass er ihn wieder gesund hat. Versetzen wir uns einmal in diesen älteren Sohn. Sein kleiner Bruder hat sich alles erlaubt, unverschämt sein Erbe gefordert, dieses verprasst, sich in der Welt vergnügt, sich über allen Anstand hinweggesetzt und jetzt kommt er heim und man behandelt ihn wie ein Königskind. Aus menschlicher Sicht ist das empörend ungerecht. Eigentlich können wir die Reaktion des älteren Bruders absolut verstehen. Und das vermutlich aus dem gleichen Grund wie er. Er denkt, ich war immer korrekt, brav, treu, fleißig, ehrlich, bescheiden, habe nie etwas gefordert. Dies wirft er so auch dem Vater an den Kopf, als dieser kommt und ihn zum Fest einladen will. Jesus kennt das Herz des Menschen, seinen Stolz, seine Härte, sein falsches Bild von sich selbst. Nämlich die Erwartung, dass man deswegen bei Gott einen Lohn zugute hat. Der ältere Sohn in unserer Geschichte geht noch weiter. Irgendwie stürzt mir das ab. Ich habe jetzt das abgenommen. Entschuldigung.
Ich halte noch mit Provision.
Der ältere Sohn in unserer Geschichte geht noch weiter. Mit trotzigen, bitteren Worten enthüllt er die Gesinnung seines Herzens. Ich habe noch nie ein Gebot übertreten. Damit spätestens verrät er sich. Er ist blind für sich selbst. Er ist empört über die Ungerechtigkeit des Vaters gegenüber seinen beiden Söhnen. Er ist ein Arbeitstier. Sein Leben war Mühe und Last. Das drückt er aus in dem Satz, ich diente dir so viele Jahre, doch kein einziges Mal hast du mir auch nur ein Ziegenböcklein geschlachtet. Welch ein Vorwurf an den liebenden Vater. Und dieser wird nicht etwa wütend ob diesem Anwurf. Der Vater ist sich seines Handelns absolut sicher. Voller Liebe ignoriert er die bitteren Vorwürfe seines Sohnes und sagt: Mein Kind, du bist doch alle Zeit bei mir und alles, was mir ist, ist auch dir. Dieser Sohn erwartet etwas von dem Vater, das er eigentlich schon lange hat. Völlige Freiheit. Des Vaters Großzügigkeit gilt auch ihm. Doch seine Korrektheit, sein Leistungsdenken, seine Verbissenheit des Gutseinmüssens stehen ihm im Weg. Am liebsten würde man zu ihm sagen: Entspanne dich mal. Nimm das längst vor dir liegende Angebot des Vaters doch an. Du machst dir selber so viel Druck. All das hat niemand von dir verlangt. Doch leider sieht dieser Sohn das nicht. Er setzt seinen Bruder noch herab, indem er ihn nicht mal Bruder nennt, sondern nur dieser, und haut noch eins obendrauf mit den Dirnen. Er ist selbstgerecht und widerspenstig und will mit diesem im Haus sicher nicht feiern. Wir sehen, dass er mit seiner Ehrbarkeit genauso verloren ist wie sein Bruder. Noch mehr, er verharrt in der Verlorenheit, während der Jüngere bereits umgekehrt ist. Er, der ältere Bruder, hätte jetzt Gelegenheit, alle Bitternis über Bord zu werfen und das, was ihm hier angeboten wird, auch anzunehmen. Er dürfte alle bitteren Gedanken abwerfen, feiern, essen, trinken, tanzen, fröhlich sein. Ob er sich letztlich erweichen ließ, wissen wir nicht. Jesus lässt das offen. Er zeichnet aber mit ihm ein Bild eines Menschen, der eingeladen ist. Ich finde, dieses Gleichnis ist uns auch eine Lehre zur Souveränität und Majestät Gottes. Er lädt uns ein, alle. Er möchte mit uns Festfreude teilen. Er muss uns aber keine Rechenschaft über sein Handeln ablegen, denn er ist Gott und Vater. Er ist Gott gegenüber allen Menschen, aber ohne Weichlichkeit und Schwäche, sondern einfach, weil er himmelhoch über alle menschliche Kleinlichkeit und Bosheit erhaben ist. Ob wir der Einladung des Vaters folgen wollen oder nicht, hängt wohl letztlich davon ab, ob wir unseres Herzens Härtigkeit erkennen und einsehen, dass wir genauso Vergebung nötig haben wie alle anderen. Wie viele familiäre Spannungen könnten sich lösen, wenn all die Korrekten und Selbstgerechten sich vom Vater einladen ließen, sich ins Fest hineinbegeben und mitfeiern würden. Jesus will uns mit diesem Gleichnis zum Mitfeiern und Mitfreuen bewegen. Auch dann, wenn Menschen mit am Tisch sitzen, die wir mit unseren menschlichen Augen als unwürdige Gäste ansehen, ja, die es in unseren Augen nicht verdient haben. Dann heißt es, Blick auf mich selber richten. Statt Hochmut und Selbstgerechtigkeit möchte Jesus gerne beschämte und dankbare Freude sehen. Denn in Römer 3, Vers 23 steht: Siehe, sie sind allesamt Sünder und ermangeln des Ruhmes, den sie vor Gott haben sollten, und werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Christus Jesus geschehen ist. Amen. Ich lade ein zur Fürbitte. Zum anschliessenden Unser Vater bitte ich euch dann, euch zu erheben. Jesus Christus, wir danken dir, dass wir mit all unseren Anliegen zu dir kommen dürfen. Als deine Söhne und Töchter neigen wir uns vor dir, denn wir haben durch dein Gleichnis gesehen, wie verloren wir ohne dich sind. Wir danken dir, dass du für unsere Schuld gestorben und auferstanden bist. Wir bitten um Selbsterkenntnis, immer wieder. Bewahre uns vor Selbstgerechtigkeit. Wir bitten dich für alle, die heute unterwegs sind, Ferien haben oder sonst nicht hier sein können. Wir bitten um unsere kranken und älteren Geschwister. Segne du sie alle und sei mit deinem guten Geist bei ihnen. Wir bitten dich für die Menschen, die in ihrem Leben nicht weiter wissen, weil sie in eine Sackgasse geraten sind. Hilf ihnen, Antwort und Rat zu finden. Wir bitten dich auch für all die Dramen, die sich auf unserer Erde abspielen. Du weißt, wie viele Menschen unter Krieg und Verfolgung leiden, wie viele zu Unrecht gefangen sind oder flüchten müssen. Herr, du weißt alles und wirst zu deiner Zeit eingreifen. Trotzdem flehen wir dich an, dass du dich heute über allen Leidenden erbarmst. Wir bitten dich für unsere Gemeinde, dass wir ein gutes Zeugnis von deiner Liebe abgeben und dass Menschen durch uns den Weg zu dir finden. Herr, wir bitten dich, erbarme dich über uns und unserer Welt. Amen. Sie dürfen aufstehen, wenn Sie mögen, zum Unser Vater. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Das nächste Lied ist ein langes, darum dürfen Sie auch gerne wieder sitzen. Bis zu uns wie ein Vater. Wir haben das vorletzten Sonntag schon gesungen, aber ich finde, es passt einfach prima zu der heutigen Predigt.
Thank you.
Folie der Mitteilungen vielleicht noch. Heute feiert niemand Geburtstag, aber diese Woche hat Tanni Gisler Geburtstag und Elisabeth Schad. Ganz herzliche Segenswünsche für das neue Lebensjahr. Hanni und ich glaube, Elisabeth ist nicht da. Nächsten Freitag ist noch kein Gemeindegebet. Das fängt dann wieder an, also die andere Woche, am 16. glaube ich. Am nächsten Sonntag, am 10. ist wieder Gottesdienst mit dem Markus Bach. Und dann möchte ich wieder hinweisen auf das ökumenische Friedensgebet in der Stadtkirche. Jeden Freitagabend um 17:30 für eine Viertelstunde beten für den Frieden und stille sein, gemeinsam für den Frieden in der Welt. Durata hat noch Ferien die kommende Woche und das Sekretariat ist noch die und die nächste Woche mit reduziertem Betrieb, auch wegen der Sommerferien. Dann mache ich noch einen Hinweis auf die Communi-App, falls das ihr noch nicht abgeladen habt. Es ist ein Organisationshilfsmittel für unsere Gemeinde. Ich möchte euch einladen, das doch auch noch zu tun, wenn ihr das möchtet. Ich danke allen, die heute mitgeschafft oder mitgeholfen haben, um den Gottesdienst zu gestalten. Und danke euch allen, dass ihr euch auf den Weg gemacht habt und daher gekommen seid, um gemeinsam unser Gott feiern. Wir singen noch miteinander das Lied 676, wo Blumen den Asphalt durchbrechen.
Thank you.
Ich bitte euch, zum Segen aufzustehen. Das Segenswort, das ich spreche, ist mein Konfirmationsspruch. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib, unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Amen.
Also das Lied Herr, deine Liebe ist wie Gras am Ufer. Das ist in unserem alten Gesangbuch in der Anhang, wo heißt Leben und Loben. Und das Lied habe ich gedacht, ist das etwas Besonderes? Und dann haben wir eine Velo-Reise gemacht im Norden und ihr habt gesehen auf dem Bild, das ist das Bild von unserer Velo-Reise. Und die Bedeutung von Wind und Weite, das habe ich begriffen. Habe ich begriffen. Was das ist, der Mann, der das geschrieben hat, ist aus dem Norden.